Liebe Gemeinde, im 10. Kapitel des Matthäusevangeliums wird uns berichtet, wie Jesus 12 seiner Jünger zu Aposteln auserwählt und sie mit einem besonderen Auftrag in die Lande schickt. Er gibt ihnen dazu besondere Vollmacht und spricht: Predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Und sie sollen Frieden in die Häuser bringen und in die Städte, in die sie kommen. Jesus bereitet seine Apostel in seiner Aussendungsrede auf ihren Auftrag vor. Und ein Teil dieser Aussendungsrede ist unser heutiger Predigttext. Als wir Vikarskolleginnen und Kollegen uns vor kurzem austauschten, wer heute an diesem Sonntag über diesen Text zu predigen hat, meinte einer, das ist so ein Text, wo die Gemeinde innerlich zusammenzuckt und den Kopf einzieht. Nun, ich hoffe, dass wir nach dieser Predigt nicht innerlich erschauert sind, sondern voll Friede und Freude sind. Auch wenn sich die Verse 34 bis 39 des 10. Matthäus-Evangeliums-Kapitels zunächst befremdlich anhören. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer seine Psyche findet, der wird's verlieren. Wer seine Psyche verliert um meinetwillen, der wird's finden. Liebe Gemeinde, Jesus, der seine Jünger gerade eben noch als Friedensboten in die Welt geschickt hat, der zieht plötzlich das Schwert hervor. Was willst du mit dem Dolch im Gewande, sprich? Kann man, ja, darf man über ein solches Wort heutzutage noch predigen? Schließlich geht an vielen Orten dieser Welt die Saat von mörderischem Fanatismus und religiösem Märtyrertum auf. Jesus, was ist das für ein Schwert? Das passt doch gar nicht zu dir, dem barmherzigen Menschenführer. Deswegen denken auch viele Ausleger, dass Jesus hier nicht von einem Schwert im aktiven Sinne redet. Jesus führe das Schwert nicht selbst in Händen, sondern die Friedensbotschaft Jesu hat zur Folge, dass Jesus Christus gekreuzigt wird und seine Jüngerinnen und Jünger mit dem Schwert verfolgt werden. Da ist ja auch sehr viel Wahres dran. Jesus selbst warnt in dieser Aussendungsrede seine Apostel, seine Jüngerinnen und Jünger dafür, dass sie Verfolgung erleiden werden. Und auch in der Schriftlesung, die wir vorhin aus dem Johannesevangelium gehört haben, haben wir Ähnliches über den Hass der Welt gehört. Ja, es würde moralisch sehr viel besser aussehen, wenn wir das Heft aus der Hand geben und eben nicht so kriegerisch auftreten würden. Aber wir müssen uns dann fragen, was soll uns als Christen eigentlich heute im Jahr 2005 hier in unserem friedvollen Deutschland, wer will uns da eigentlich ans Leder? Dieser Predigttext wäre heute an uns falsch adressiert. Aber Jesus spricht hier auf höchst aktive Weise von diesem Schwert. Er selbst bringt das Schwert. Er selbst entzweit die Familien. Er hält das Heft dieses Schwertes fest in der Hand. Daher müssen wir uns fragen, was das für ein Schwert sein soll, von dem Jesus da redet. Ein Schwert, das ist handfeste Macht. Wir denken dabei ganz selbstverständlich an das Schwert von Kriegern. Aber alltäglicher als das Schwert von Kriegern war damals das Schwert des Richters. Und es ist zunächst einmal dieses Richterschwert Jesu, mit dem wir es hier zu tun haben. Das Schwert führt zur Unterscheidung. Es unterteilt in Freunde Jesu, die in seiner Gegenwart Heil, Heilung und Vergebung erfahren haben, und in Feinde Jesu. und diesen Feinden hat Jesus in seinem Leben auch oft genug gesagt, ihr führt zwar Gott in euren Mündern, aber Gottes Wege wollt ihr nicht gehen. Ihr sagt, dass ihr gut seid, aber ihr unterdrückt die Armen und seid eigentlich nicht gut. Das Schwert, das Jesus bringt, es ist aber nicht aus Eisen oder Stahl. Denn dieses Schwert Jesu ist erheblich schärfer. Denn Jesu Richtwort, Jesu Gericht über uns Menschen, ist nämlich auch erheblich gründlicher. Dieses Richtschwert Jesu, es besteht aus dem Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes, es sagt uns Menschen ganz klar und deutlich, wie es mit uns vor Gott bestellt ist. Und weder sehen wir uns oft als Geschöpfe Gottes, noch behandeln wir unsere Mitmenschen als Mitgeschöpfe. Die Armen werden ausgebeutet, man lehnt sich gegen Gott auf, wie wir vorhin im Wochenlied gesungen haben. Dieser Anspruch Jesu, uns Menschen zu sagen, wie es um uns bestellt ist, sein klares und wahres Urteil über uns, das hat zur Folge, dass wir uns gegen ihn auflehnen. Wer lässt sich schon gerne sagen, wie sie oder er, wie es mit uns vor Gott bestellt ist? Wer lässt sich schon gern sagen, dass er oder sie vor Gott nicht gut dasteht? Die eine lehnt ein solches Richtwort mit spottenden Worten ab, der andere wird handgreiflicher. Jesus selbst wurde damals von einer Schar, von einer großen Schar mit Schwertern und Stangen gefangen genommen und gekreuzigt, weil die Menschenmasse diesen Anspruch Jesu nicht ertragen konnte. Doch unsere Schwerter und unsere Stangen haben das Schwert Jesu, das Wort Gottes, nicht überwunden. Denn nach 3 Tagen ist Jesus Christus von den Toten auferstanden. Er ist lebendig und er führt das lebendige Wort Gottes als Schwert. Gott hat unsere Bosheit durch Gutes überwunden. Jesus Schwert schlägt nicht blindwütig drein, sondern wo es trifft, ist Chance für Umkehr und Neubeginn und neues Leben. Das Schwert Jesu will uns nicht vernichten, sondern Leben bringen, Frieden bringen. Das Schwert ist nicht das Einzige, was uns im heutigen Predigtext unverständlich ist. Es war da auch die Rede von der Psyche. Wer seine Psyche findet, der wird es verlieren. Wer seine Psyche verliert um meinetwillen, der wird es finden. Luther hat das griechische Wort Psyche mit Leben an dieser Stelle übersetzt. An anderen Stellen wird es übersetzt mit Seele. Was ist nun dieses Seelenleben, dieses Leben der Seele? Ich habe einen Gegenstand mitgebracht, der uns dies vor Augen führen soll. Vielleicht werden Sie sagen, dieses Ding hat doch einen ganz bestimmten Zweck. Was hat der mit der Seele zu tun? Ich möchte Sie dazu einladen, genau hinzuschauen, was es mit diesem Ding auf sich hat. Denn auch von unserer eigenen Seele nehmen wir oft an, sie sei zu diesem oder jenem gut. Aber in der Tat wissen wir wenig, zu was sie gut ist. Dieses Ding hier hat hier einen Hohlraum. Irgendetwas gehört hier heran oder vielleicht auch hinein. So ist auch unsere Seele. Wenn wir unser Seelenleben betrachten, erkennen wir, dass wir oft tiefe Sehnsüchte haben. Und bei diesen Sehnsüchten wissen wir oft nicht so genau, wie wir diese Sehnsüchte erfüllen sollen. Wir probieren so manches aus, wie kleine Kinder, wie wir diesen Hohlraum der Seele ausfüllen könnten. Bei manchen Dingen ist uns relativ klar, da bleibt unsere Seele nicht dran kleben. Wir lassen sie wieder liegen und suchen etwas, was unsere Seele wirklich erfüllen kann. Dann gibt es andere Dinge, bei denen unsere Seele länger verweilt. Wir bleiben eine Weile dran. Und solche Sachen gibt es viele. Gute Freunde, Besitz, Ruhm und Ehre, einen lieben Lebenspartner, Familie, Kinder. Unsere Sehnsüchte sind eine Zeit lang gestillt. Sie haften eine Weile daran und dann mit der Zeit wachen sie wieder auf und plagen uns aufs Neue und wollen erfüllt werden. Unsere Seele wird dadurch nicht dauerhaft gestillt. Eines dieser Dinge, an denen sich die Seele klammert, ist heutzutage Partnerschaft. Auf der einen Seite sind unsere Erwartungen an den Traumpartner so groß, so riesig. Er soll uns, oder sie, soll uns alles im Leben geben. Und auf der anderen Seite stehen wir fassungslos vor dem Scherbenberg zerbrochener Beziehungen. Im Überschwang der Gefühle klammern wir uns aneinander, um nach wenigen Wochen oder einigen Jahren zu merken, die Partnerin, der Partner kann unsere tiefsten Sehnsüchte auch nicht erfüllen. Zu oft schieben wir dann die Schuld dafür weg von uns zu ihm oder zu ihr hin. Wir merken nicht, dass eigentlich wir die Schuld tragen, weil wir von unserer Partnerin oder unserem Partner etwas erwarten, was dieser uns gar nicht geben kann, was ein Mensch nicht erfüllen kann. In dieser Lage greift so mancher zum ultimativen Kick, der unsere Sehnsüchte auf besondere Weise erfüllen soll. Sei es irgendwelche aufregenden Sachen, Bungee-Jumping oder Drogen oder sonst was. Es gibt sehr viele Sachen, wo wirklich der ultimative Kick sind, wo uns aber eigentlich gar nicht gut tut. Jeder, der mal einen Süchtigen erlebt hat, weiß es. Dieses Verlangen nach etwas, das da nicht gestillt wird. Und dann, wenn die Seele merkt, hoppla, das tut mir nicht gut, ich will hier weg, nimmt sie noch Schaden dabei, wenn sie versucht, aus eigener Kraft wieder davor wegzukommen. Wir geraten so in eine Zwickmühle. Wenn wir ablassen wollen von dem, was uns schadet, können wir das nicht, weil uns das zu zerreißen droht. So sind wir dem Spiel unserer Seele ausgeliefert. Ohne zu wissen, wozu sie gut ist, probieren wir immer wieder neue Füllstoffe aus. Probieren die alten, die nicht halten, erneut aus, immer wieder, in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal die Sehnsüchte vielleicht etwas länger stillt. Wir lassen uns von den Sehnsüchten unserer Seele antreiben, ohne zu wissen, welches Ziel wir eigentlich mit unserer Seele verfolgen sollen. Wenn wir zu finden versuchen, was unsere Seele füllt, werden wir unsere Seele und ihr Leben verlieren. Denn wir werden immer wieder vor neuen enttäuschten Sehnsüchten stehen. Was ist nun passgenau für die Sehnsüchte der Seele? Es ist der Geist Gottes. Denn wir Menschen sind von unserem Schöpfer, von Gott selbst, auf die Gemeinschaft hin mit ihm geschaffen. Und der Teil, der diese Gemeinschaft mit Gott ermöglicht, das ist der Geist Gottes. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In der Verbindung mit dem Geist gelangt unsere Seele zu ihrer wahren Bestimmung. Durch den Geist Gottes gelangt unser Seelenleben, die Psyche, zum ewigen Leben. Dieses ewige Leben hat schon jetzt angefangen. Schon jetzt ist uns der Friede Gottes, seine Freude und seine Kraft verheißen. Doch warum erleben wir so oft so wenig von diesem Frieden? Warum laufen so viele Christen mit heruntergezogenen Mundwinkeln herum, statt vor Freude zu strahlen? Einige Ursachen dafür sind folgende. Da gibt es zunächst viele alte Gewohnheiten, die unsere Seele liebgewonnen hat und an denen sie hängt. Unsere Seele hat sich nämlich daran gewöhnt, statt ihre Sehnsüchte durch den Geist Gottes füllen zu lassen, wieder auf alte Gewohnheitsmuster zurückzugreifen und den Geist Gottes dann hintanzustellen. Der eine geht, wenn er sich einsam fühlt, in die Kneipe. Die andere telefoniert stundenlang mit einer Freundin. Und so zieht es uns durch alte Gewohnheiten Stück für Stück wieder zurück in die Zeit, als wir den Geist Gottes noch nicht hatten. Und so verlieren wir den Kontakt zum Geist Gottes. Wir pflegen nicht die Gemeinschaft mit Gott, seine Kraftquelle in uns versiegt und die Freude am Herrn ist bald verflogen. Ja, noch schlimmer, manche dieser Gewohnheiten katapultieren den Geist Gottes wirklich aus unserem Leben heraus. Solche Sachen wie die Gier nach Besitz, das Lästern über unbeliebte Gemeindeglieder und so weiter und so fort, solche Gewohnheiten, die vertragen sich nicht mit dem Geist Gottes. Und er wird sich dann aus unserem Leben wieder etwas zurückziehen. In beiden Fällen kommt wieder das Schwert Gottes, das Schwert Jesu ins Spiel. Das lebendige Wort zeigt uns nämlich auf, welche Gewohnheiten uns daran hindern, dass unsere Seele von Gottes Geist erfüllt ist. Und wenn wir um Jesu willen diesen Gewohnheiten unserer Seele absterben, werden wir frei und lebendig, gute und richtige Gewohnheiten zu entwickeln. So wird das wahre, das gute Leben, das ewige Leben neu durch unser Leben pulsieren und die Freude Gottes wird uns erneut erfüllen. Dieses Sterben der Seele ist keineswegs schmerzlos. Es kostet uns Überwindung, den Gewohnheiten, dem, was unsere Seele liebgewonnen hat, dem abzusterben. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann kommt mehr und mehr Gutes in unser Leben. Das Gute überwindet das Böse in unserem Leben. Und wir stehen so Tag für Tag erneut auf mit Jesus Christus. Wir haben dann wahre Freude, wahren Friede und wahre Erfüllung unserer Sehnsüchte. Dann gibt es aber auch noch Bindungen unserer Seele. Der Geist Gottes kann dann versuchen, an unserer Seele anzudocken, aber der Platz, er ist besetzt. Solche Bindungen, das kann zum Beispiel Sünde sein, wo Gott uns ganz klar gesagt hat, das möchte ich so nicht von dir haben. Ich möchte, dass du umkehrst. Und wenn wir uns diesen Umkehrruf verschließen, dann ist der Platz besetzt. Aber es können natürlich auch Süchte sein. Ich denke dabei nicht nur an die Sucht nach Alkohol und Drogen. Das kann auch zum Beispiel Arbeit sein. Workaholics gibt es heutzutage relativ viele. Es gibt auch ganz moderne Sünden. Internet und Handy sind schon bei vielen zur Sucht geworden. Auch wenn wir davon loskommen wollen, kleben wir daran fest. Und auch hier hilft uns wieder das Schwert Jesu, das Wort Gottes. Es trifft uns und es befreit uns, dass der Raum für den Geist Gottes wieder Platz nehmen kann. Das Schwert Jesu hilft uns, von solchen Bindungen loszuwerden. Das kann ein langer, durchaus schmerzhafter Prozess sein, von einer Sucht zum Beispiel loszukommen. Es kann aber auch ein schneller Prozess sein, als ob jemand einen Schalter umlegt. Ich kenne eine Reihe von Menschen, bei denen es so oder so war, wo Bindungen durch das Schwert Jesu durchtrennt wurden. So befreit und gefüllt durch den Geist Gottes, kehrt Friede in das Leben unserer Seele ein. Dann gibt es natürlich unter uns Christen zu viele, die dieses hier mit dieser Seele machen. Weil der Geist alles ist und weil Jesus sagt, wir müssen unsere Seele verlieren, verleugnen sie die Bedürfnisse ihrer Seele, die Gott selbst geschaffen hat. Alle Freude wird aus dem Leben verbannt. Und auch hier müssen wir uns von dem Wort Jesu, von seinem Schwert treffen lassen. Wir sollen nämlich das Leben in Fülle haben. Nicht ein freudloses Leben, sondern wirklich erfülltes Leben. Und diese Freude Gottes, diese Freude an der Schöpfung, die Freude an dem, wie wir sind, gehört dazu, wie uns Gott geschaffen hat. Gott hat uns Menschen mit dem Bedürfnis nach Vergnügen, nach Freundschaften, nach Ehe und so weiter und so fort geschaffen. Und als Christen sind wir nicht plötzlich irgendwie vergeistigt, dass es unsere seelischen Anteile gar nicht mehr geben würde. Nein, es kommt darauf an, dass unsere Seele von Gottes Geist richtig geführt wird, dass sie daran hängt. Und dann wird unsere Seele lernen, mit all diesen Dingen, woran die Seele ihre Freude hat und haben darf, richtig und gottgefällig umzugehen. Beispiel Partnerschaft. Eine Ehe ist eine wunderbare Sache. Wenn wir befreit davon sind, von unserem Mann oder von unserer Frau unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt haben zu wollen, dann sind wir auf einmal frei, ihn oder sie zu lieben. Auch wenn unsere bessere Hälfte uns vielleicht mal gewaltig nerven mag. Ja, der Geist Gottes gibt hier uns auch dann die Kraft und die Liebe, wenn es mit der Kraft und der Liebe der Seele nicht so weit her ist und ihre Kräfte schwächeln. Egal auf welche Weise wir den Kontakt mit dem Geist Gottes eingeschränkt oder verloren haben, wir verlieren den Geist Gottes dadurch nicht mehr. Wenn uns Jesus mit seinem Schwert trifft und uns das lebendige Wort Gottes sagt, dass etwas nicht stimmt, so ist dieses Wort immer eine Aufforderung zur Umkehr. Jesus schickt uns nicht weg, sondern er ruft uns zurück in seine Nachfolge. Unsere Seele wieder neu mit dem Geist Gottes ausfüllen. Es eröffnet uns den Weg zum Neuanfang. Wir können unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus wieder neu nachfolgen. Das Kreuz auf sich nehmen, das bedeutete damals, dass ein Verbrecher mit seinem Urteil belegt wurde und zur Richtstätte geführt wurde. Und bei uns heißt das heute, wir tragen unser Kreuz, indem wir Jesu Richterspruch über uns anerkennen. Wir erkennen an, dass wir schuldig sind und bekennen dies. Doch wir müssen dieses Kreuz nicht bis zum Ende tragen. Das hat Jesus Christus bereits für uns getan. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Das ist also das Geheimnis des Schwertes Jesu. Das Geheimnis unserer Seele und unseres Lebens. Jesus Christus bringt tatsächlich das Schwert auf diese Erde. Aber nicht, damit Menschen verloren und verdammt werden, sondern damit das Reich Gottes inwendig in uns anbricht. Damit unsere Seele aus Gottes Geist heraus lebt. Auf diese Weise haben wir Gottes Frieden in unserem Leben. Und darin auch überschwängliche Freude an unserem Herrn und Gott. Diese Freude erleben wir zum Beispiel, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, wenn wir Gott anbeten, ihn danken und ihn loben. Und aus dieser Freude entspringt auch Kraft, die Kraft, seine Werke zu tun und auch Weisheit zu lernen, wie es denn um unsere Seele bestellt ist und wie wir mit unseren Sehnsüchten umgehen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.